Gott, wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Wir glauben, dass die Predigt mehr ist als einfach nur eine Bibelarbeit. Wir glauben, dass die Predigt die Proklamation deines Wortes ist, dass es Lobpreis ist. Wir wollen heute Morgen, indem ich hier rede und vor allem du, Heiliger Geist, hier redest, indem wir zuhören, wollen wir deinen Namen groß machen, proklamieren, dass du Gott über alle Dinge bist, Herr. Dass du souverän herrschst über das Universum, über jede Galaxie und über jedes Problem in unserem Leben. Herr, wir danken dir und bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest. Herr, ohne dein Wirken sind wir hier einfach nur ein schöner Kuschelclub. Wir wollen mehr sein, Herr. Wir wollen diese Kerzen sein, die so hell brennen, dass jede Glashaube über uns gestülpt schmelzen muss. Amen. Du und ich, wir leben in einer Welt, die geprägt ist von einem Lechzen nach dem nächsten Update. Vor 2-3 Wochen kam das iPhone 4S oder S4 raus. Ich weiß nicht, ob es 4S oder S4 ist, wer weiß es? 4S, okay. Internet 2.0 gibt es mittlerweile. Wir haben Windows 7 und wir haben, ich habe nochmal auf meinem Computer geguckt, Firefox 3.5.1.7. Den iPad 2 gibt es mittlerweile. Je höher die Zahl, desto besser das Produkt. Ja, so ist ja die Message. Also wenn wir das iPhone 4 haben, dann ist das iPhone 3 auch schon Schrott. Auch wenn es vorgestern noch das absolut Beste war, was sich die Welt vorstellen konnte. Ja? So ist die Kultur, in der wir leben. In dieser Kultur werden wir groß und wir funktionieren auch so. 4.0 ist besser als 3.0. Das Reich Gottes ist ein Königreich, das auf den Kopf gestellt ist. Viele Dinge sind genau umgekehrt zu den Königreichen dieser Welt. Und so ist es auch mit den Updates. Je mehr Updates, desto schlechter die Qualität. Das Evangelium und die Gemeinde sind nur in ihrer Reinversion gut, wenn sie Gemeinde und Evangelium 1.0 bleiben. Danke für die Amens. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Gemeinde 1.0, bleibe echt. Okay? Es geht einfach um diesen Gedanken, je mehr Updates, desto schlechter Gemeinde 1.0 bleiben, um echte Gemeinde zu bleiben. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe namens Refocus und es geht um den Fokus Jesus Christus im Kolosserbrief. Und der heutige Bibeltext ist aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Ich lese vor aus der Elberfelder Übersetzung. Ihr habt es auch hier vorne auf Folie, falls ihr eure Bibel zu Hause zufällig vergessen habt. Paulus schreibt Folgendes: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. In dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist, er spricht vom Heiligen Geist, bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. So, das ist unser Bibeltext für die heutige Predigt. In den letzten Predigten oder speziell in der letzten Predigt, die über den Kolosserbrief gehalten wurde, hörten wir von Paulus und Gottes Ziel für unser Leben, nämlich die Reife aller Christen. Ja? Paulus beschreibt, dass er diese ganzen Leiden erträgt für das Ziel, dass alle Christen Reife erlangen. Ich lese gerade mal Kolosser 1, 28 bis 29 vor. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Und die andere Bibelstelle war Römer 8, Vers 29. Denn Gott hat sie, die Christen, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. So, das war der Kern der letzten Predigt, dass Paulus und Gott möchte, dass wir reif werden und dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Also Paulus ist der Reifungsprozess so wichtig, dass er dafür viele Leiden auf sich nimmt. Tatsächlich hat Paulus den Kolosserbrief aus dem Gefängnis geschrieben. Er wurde ins Gefängnis geworfen, weil er so eine Leidenschaft in sich brennen hatte. In dem heutigen Text, den wir jetzt gerade gelesen und gehört haben, den wir werden ihn immer wieder hören heute während der Predigt, geht Paulus näher darauf ein, warum er so sehr für die Gemeinden in der Region Kleinasien ringt. Ringen ist das Wort, wie so ein Ringer, das im Text da steht. Paulus sagt in Vers 4, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Und hier sind wir bei dem Kern, bei dem eigentlichen Grund, warum Paulus seinen Brief an die Kolosser geschrieben hat. Er schreibt, weil er sieht, dass die Gemeinde in Kolossae und in Kleinasien, in dieser Region, diese drei Städte, die da waren und verschiedene christliche Gemeinden hatten, sie waren in der Gefahr, ihr Lehren zum Opfer zu fallen und das Evangelium abzudaten. Ja? Das ist die Gefahr, die Paulus sieht und warum er kämpft für die Kolosser. Die Gefahr besteht, dass Evangelium 1.2 und das Gemeinde 2.0 entsteht und das wäre sehr schlecht. Also das Problem der Kolosser eigentlich war, dass sie in einer heidnischen Kultur lebten. Das heißt, sie lebten in Griechenland, sie waren keine bekehrten Juden, die zum Christentum übergegangen sind. Sie kommen aus einer Umgebung, die Gemeinde mit sehr vielen Ideen und Philosophien konfrontiert, die eigentlich recht okay und gut klingen und auch ziemlich heilig klingen, aber in ihrem Kern antichristlich sind. Und zwei Lehren sind da ganz besonders dominant aufgetreten in den ersten 100 Jahren der Kirchengeschichte. Einmal der Judaismus, das waren die Juden, die gesagt haben, ja, jetzt macht mal langsam, ja. Wir sind ja alle irgendwie, gehören alle zu einer Family, lasst euch beschneiden, haltet die Gebote und dann werdet ihr errettet sein. Antichristlich, weil Christus rausgenommen wird. Und die zweite Lehre, die sehr dominant war neben dem Judaismus, war die Lehre der Gnostiker. Gnostiker, Gnosis heißt Erkenntnis und diese Irrlehre greift Paulus in unserer Bibelstelle heute an. Also diese Leute, diese Gnostiker, die haben sich Schritt für Schritt in die Gemeinden eingeschlichen. Also es waren keine Leute, die vor der Gemeinde standen und mit Transparenten demonstriert haben für den Gnostizismus, sondern diese Menschen gingen in die Gemeinde hinein und haben die Lüge, die sie geglaubt haben, in der Gemeinde verbreitet. Und die klang so gut, dass einige Christen Gefahr liefen, dieser Lüge zu glauben und das Evangelium abzudaten. Also was haben sie gelehrt? Sie haben sehr viel gelehrt und ich werde nicht auf alles eingehen, aber ihr kennt Wikipedia, einfach Gnosis eingeben oder Gnostizismus und dann findet ihr alle Infos. Also, was haben sie gelehrt? Der Gnostizismus ist so eine Mischung aus Philosophie und verschiedenen Religionsüberzeugungen, Religionsauffassungen. Die Gnostiker waren sehr elitär, ja, die haben sehr stark betont den menschlichen Verstand. Die Gnostiker haben gesagt, nicht jeder erlangt die Erkenntnis, sondern derjenige, der es schafft, hier oben sich sehr anzustrengen, um die Erkenntnis von Gott zu empfangen. Also zentral war das Streben nach einer höheren Erkenntnis, einem Geheimwissen, ja, das nur einige wissen konnten und das nur den Weisesten zugänglich war. Dieses Geheimwissen, das wurde in Bücher aufgeschrieben und diese Bücher nannten die Gnostiker Apokrypha, die Geheimnisse. Das gleiche Wort, das Paulus benutzt, als er sagt, Jesus ist das Geheimnis Gottes. Also, die haben es aufgeschrieben in ihre Geheimnisse, so nannten sie die Bücher. Und die Erkenntnis, die die Gnostiker verfolgt haben, die entstand aus starker Willensanstrengung und Verstandesleistung. Sie haben auch gelehrt, dass das Kreuz Jesu wichtig ist, aber nur eine kleine Etappe auf der Treppenstufe oder auf den Stufen zur letztendlichen Erkenntnis. Sie haben gesagt, ja, Jesus Christus ist wichtig, aber übertreib es nicht mit der Anbetung Jesu. Jesus Christus ist wichtig, aber er war nicht wirklich Mensch. Er war zwar Gottes Sohn, aber er kam nicht auf die Welt, um die Sünde der Welt zu tragen, als Mensch. Und die Gnostiker haben gelehrt, durch Askese, also durch Verzicht, kann man schneller auf der Leiter nach oben steigen, um die Erkenntnis zu erlangen. So, nur ein kleiner Ausschnitt, was die Gnostiker gelehrt haben. Also die Christen in Kolossä standen in der Gefahr, das Evangelium mit dem Gnostizismus zu vermischen und dadurch Gemeinde 2.0 zu erzeugen. Und das war die Horrorvision des Paulus. Er konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als dass das Evangelium, das er gepredigt hat, durch irgendwelche Irrlehrer vermischt und vermengt und runtergewässert wird. Er hatte diese Horrorvision, dass der Satz erlöst durch aus Gnade, durch Glauben, sich wandelt hin zu erlöst, weil ich mich so gut anstrengen kann und was Besonderes bin. Also Jesus drohte vom großen Eckstein zu einem kleinen Legostein in einem großen Gebäude reduziert zu werden. Das war die Gefahr der Kolosser. Und ich möchte die These wagen, dass wir heute das gleiche Problem haben. Wir haben vielleicht nicht alle das Problem, dass wir Gnostizismus verfallen könnten, aber ich möchte euch mal ein paar Beispiele nennen von Gedankenströmungen, von Philosophien, von Glaubensvorstellungen, die unsere Gemeinde, nicht jetzt Haus des Herrn, sondern überhaupt die Gemeinde Jesu, immer mehr in unserer westlichen Gesellschaft untergraben und das Evangelium verdrehen. Wir haben das allseits bekannte Wohlstandsevangelium, Health and Wealth. Da könnte ein Satz zum Beispiel so lauten: Wenn du nur genug glaubst, wirst du nie krank und dein Bankkonto immer voll sein. Du musst nur genug glauben, und wenn du noch nicht gesund bist und wenn du noch nicht ein volles Konto hast und wenn du nicht erfolgreich in deinem Job bist, dann hast du noch nicht genug geglaubt. Health, Wealth, Wohlstandsevangelium. Wir glauben, wir beten dafür, dass Menschen geheilt werden. Wir glauben, dass Jesus Christus auch heute noch Kranke heilt. Wir glauben und erleben, dass Jesus Christus uns finanziell aushilft. Ja, übernatürlich. Aber wir glauben nicht, dass das das Zentrum des Evangeliums ist. Unser Wohlstand und unsere Gesundheit ist für Gott nicht First Priority. Und wenn es für dich First Priority ist, dann bist du schon auf dem richtigen Weg, Gemeinde 2.0 zu leben. Und das ist eine Gefahr. Also, Wohlstandsevangelium kennt jeder. Wir haben den Humanismus. In Wikipedia steht Folgendes: Das Glück und Wohlergehen des einzelnen Menschen steht im Mittelpunkt. Klingt ja gar nicht so schlecht, ja? Wenn man einfach davon absieht, dass es absolut antichristlich ist. Ja, aber das Glück und das Wohlergehen des Menschen ist ja wichtig. Gott liebt uns. Wenn die einzelne Person im Mittelpunkt steht, dann werden unsere Gottesdienste zu Wohlfühl-Entertainment-Shows, die wir bewerten können, so nach dem Motto: Ja, mir wurde heute nicht so gut gedient, weil die Gitarre war verstimmt, ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Und die Predigt, ach, die war irgendwie, ich habe heute wieder eine Liste geführt, der Anderle hat 70 Mal gesagt. Es geht um mich. Humanismus, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das klingt doch so christlich. Ich habe letztens in der Predigt gehört, Jesus ging es um nichts anderes als den Menschen. Nichts anderes so sehr. Und er nahm nichts anderes als so wichtig als den Menschen. Und ich sage, das ist Lüge. Jesu Christi, erste Priorität war, Gott zu verherrlichen und Gott alle Ehre zu geben, indem er gehorsam für die Menschen, damit sie gerecht gesprochen werden können vor Gott, ging er gehorsam ans Kreuz und hat den Tod besiegt. Aber es ist nicht wahr, dass es hier um dich geht. Es geht auch nicht um mich. Humanismus durchdrängt unsere Vorstellung davon, was christlich ist. Relativismus. Relativismus besagt, dass es keine endgültige Wahrheit gibt. Relativisten sagen, alles ist relativ, es gibt keine außerhalb von uns stehende Instanz, die sagen kann, was richtig und was falsch ist. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und diese Meinung vertreten Relativisten als absolute Wahrheit. Ein relativistischer Satz ist: Ja, du legst diese Bibelstelle vielleicht so aus, aber für mich bedeutet das ganz was anderes. Schon mal gehört? Schon mal gesagt? Gemeinde 1.0 steht auf der Kippe. Oder der Satz: Für mich ist Gott eher so wie ein guter Freund. Oder für mich ist Gott eher... Und dann ... Wenn du sagst, für mich ist Gott irgendwie sowas, dann relativierst du die Wahrheit der Bibel und fängst an, dir einen eigenen Gott zu basteln. Gott 2.0 ist auch ein Problem. Das Problem ist, es sind bloß ein paar Lehren, die ich jetzt hier aufgegriffen habe, die uns sehr stark beschäftigen. Das Problem ist, der Mensch steht im Mittelpunkt in diesen Lehren und Gott bekommt nicht die Ehre, die ihm gebührt. Die Frage ist heute, wie können wir die Gefahr oder der Gefahr widerstehen, das Evangelium zu verunreinigen, weil das ist, was Paulus gesehen hat als Gefahr. Wie bleiben wir Gemeinde 1.0? Und Paulus nennt in dieser Bibelstelle heute 4 Punkte. Und jetzt sind wir mit der Einleitung fertig. Was sagt er? Erstens, er sagt, und da kannst du jetzt klicken auf den ersten Punkt. Genau, noch einmal. Richtig. Lasst euch ermutigen. In Vers 1 und 2 spricht er, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Also er erzählt uns von seinem Kampf, damit eure Herzen getröstet werden. Erster Punkt, wenn du Gemeinde 1.0, wenn wir Gemeinde 1.0 bleiben oder werden wollen in manchen Bereichen, dann müssen wir uns trösten lassen von Gott. So, was heißt es? Im Bibelkommentar steht Folgendes über das Wort getröstet. Ich zitiere. Das griechische Wort, das Paulus an dieser Stelle gebraucht, bedeutet sowohl trösten wie auch ermahnen. Stets jedoch steht dahinter der Gedanke, dass jemand imstande gesetzt wird, einer schwierigen Situation tapfer und gefasst ins Auge zu sehen. Das heißt, wenn er sagt, damit eure Herzen getröstet werden, sagt er, ich wünsche mir also, dass unsere Herzen oder eure Herzen gestärkt und ermutigt werden. Ja? Paulus erzählt überhaupt erst von seinen Leiden, damit unsere Herzen getröstet, ermahnt, ermutigt, gestärkt werden. Also um echt zu bleiben, müssen wir stark sein. Die Frage ist, woher kommt diese Stärke? Bei den Gnostikern ist die Antwort aus der eigenen Verständnisanstrengung. Mein Gehirn bringt mich höher. Ja? Meine Weisheit, mein Tollsein bringt mich weiter. Woher kommt diese Stärke? Bei uns Christen wird diese Frage anders beantwortet. Direkt von Gott und von Gott allein. Wenn Gott sagt, dass er möchte, dass du stark bist, dann heißt das nicht, dass du dich noch mehr zusammenreißen musst, dass du noch mehr lächeln musst am Sonntag, dass du noch mehr verdrängen musst. Nein, es heißt, ich möchte, dass du dich für mich öffnest, damit ich die Stärke, die du brauchst, in dein Leben gießen kann. Ich möchte dich trösten, ich möchte dich ermahnen, ich möchte dich stärken. Öffne dein Herz dafür, dass Gott dich stärken kann. Ihr kennt alle die Story von Josua, der Nachfolger von Mose wurde, kurz bevor die Israeliten aus der Wüste ins gelobte Land reingingen. Mose gibt einen Löffel ab und Josua hat jetzt diese Aufgabe, die ihn total überfordert. 5. Mose 31, 23 lesen wir Folgendes. Und Gott befahl Josua, dem Sohn des Nun, und sprach, sei stark und mutig, Ausrufezeichen, Imperativ. Denn du wirst die Söhne Israel in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und jetzt kommt der Hammer, und ich will mit dir sein. Es ist nicht einfach nur, sei stark und sei mutig und tu deinen Job, sondern sei stark und mutig und ich werde mit dir sein. Das ist ein entscheidender Unterschied. Wo brauchst du Mut und Trost in deinem Leben heute? Keine rhetorische Frage. Stell dir kurz persönlich die Frage, wo brauche ich Mut, wo brauche ich Trost in meinem Leben, damit ich stark sein kann durch die Kraft des Herrn. Gott möchte dich heute Morgen ermutigen, sei stark und mutig und ich will mit dir sein. Okay? Lass den Heiligen Geist jetzt zu deinem Geist sprechen. Sei stark und mutig, ich will mit dir sein. Also Gemeinde 1.0 heißt unter anderem, Gott wirkt mächtig in schwachen Menschen. Gott wirkt mächtig in schwachen Menschen. Ihr kennt diese Bibelstelle vor allem, weil ich euch jedes Mal, wenn ich predige, mit dieser Stelle quäle. 2. Korinther 12, 9. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Bitte Gott heute Morgen um neuen Mut, um neuen Trost, um neue Kraft. Wenn wir als Haus des Herrn Gemeinde 1.0 bleiben wollen, dann brauchen wir das. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir von Gott empfangen, um stark sein zu können. Das ist, was sich Paulus für die Kolosser gewünscht hat, dass sie stark sind. Zweitens, haltet in Liebe zusammen. lese nochmal die Stelle vor. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, damit eure Herzen getröstet werden, erstens. Zweitens, vereinigt in Liebe. Brauchst nicht immer zur Stelle gehen, ich lese es vor. Kannst einfach bei den vier Punkten bleiben. Damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe. Gemeinde 1.0 ist eine Gruppe von Jesus-Nachfolgern, die in Liebe miteinander verbunden ist. Das Wort, das mit vereinigt hier übersetzt wird, ist im Original zusammengefügt oder zusammengewoben, miteinander verknüpft. Also Paulus stellt sich Gemeinde vor wie einen Flickenteppich, der zusammengesetzt wird aus verschiedenen Menschen, die mit dem Faden der Liebe miteinander verbunden sind. Ja? Wenn Paulus sagt, vereinigt in Liebe, dann meint er zusammengenäht mit dem Faden der Liebe. Ja? Gemeinde 1.0 heißt, in Liebe miteinander verwoben sein. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium, Kapitel 13, 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So, Hand aufs Herz, fällt es dir manchmal schwer, all deine Glaubensgeschwister immer zu lieben? Ich hätte fast gesagt, lieb zu haben, aber das ist ja gar nicht der Anspruch, sie zu lieben. Wenn ja, kann ich mal sehen, wenn es manchmal schwer fällt, einfach mal, okay, das ist gut, ein paar Lügen noch. Es ist normal, dass es uns schwerfällt, unsere Glaubensgeschwister immer zu lieben. Aber trotzdem, die Nächstenliebe ist keine Option, sondern wird von Jesus mit dem höchsten Gebot gleichgestellt, dass wir Gott lieben sollen. Genauso wichtig ist es, dass wir uns einander lieb haben. Also Gottes Ansage ist klar, du liebst deine Geschwister nicht, dann setz dich auf deinen Hintern und fang an damit. Stell dir mal jetzt eine Person vor, nimm dir 10 Sekunden, stell dir eine Person vor, eine Glaubensschwester, einen Glaubensbruder, bei dem es dir schwerfällt, den oder die lieb zu haben. Jetzt bitte vorstellen und lass die negativen Energien bei euch. Okay? Und jetzt sagt euch in eurem Kopf den Satz, Gott verlangt von mir, dass ich diese Person liebe. Gott verlangt von mir, dass ich diese Person liebe. Wie kann das gehen? Es kann nur gehen, wenn Gott uns vorher die Kraft, den Trost und den Mut gibt, den unser Herz braucht, um über unseren eigenen Schatten springen zu können. Was heißt es ganz praktisch, seine Geschwister zu lieben? Also ganz praktisch heißt es in erster Linie, wir sollen Gefühle der Zuneigung füreinander haben. Ja? Das ist Liebe. Gefühle der Zuneigung. Es ist okay, Gefühle zu haben als Christ. Ist das nicht cool? Gott gebietet es dir, Gefühle der Zuneigung zu haben für den Crispy. Und es fällt einem leicht. Außerdem, was heißt es noch, jemanden zu lieben? Wenn man jemanden liebt, dann ist man ehrlich zu dem. Einander tragen, ja, wenn es einem schlecht geht. Einander ermahnen. Wer glaubt, es sei lieblos, einen Bruder zu ermahnen, der hat Gottes Liebe noch nicht erkannt. Wer glaubt, es ist besser, jemanden nicht auf den Fuß zu treten mit einer Ermahnung, weil es lieblos wäre, der hat nicht erkannt, wie Gott liebt. Lest doch mal die Bibel. Gott ist im Fußtret-Business. Wach auf, kehr um zu mir. Du hast da gesündigt. Hey, du bist gerade auf dem falschen Weg. Bitte komm zurück. Komm zu mir, ich will dich lieben, ich will dich segnen, ich will dir alles geben, was du willst. Wenn du bei einem Bruder und einer Schwester siehst, dass er oder sie sündigt, dann erforsche das Wort Gottes, ob es wirklich stimmt. Und wenn du was gefunden hast, dann sei so lieb und geh zu der Person und ermahne sie in Liebe. Weil du und ich, wenn wir Christen sind, glauben, dass Sünde den Tod gebiert. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Also, wenn wir Gemeinde 1.0 sein wollen, müssen wir an unserer Liebe zueinander arbeiten. Und wir müssen lernen, echt miteinander umzugehen und zu sagen, hey du, ich hab dich so lieb, ich komme zu dir und sag dir, ich glaube, das, was du gerade hier tust, ist falsch. Lass uns gemeinsam beten über das Bibelwort, was ich da für dich habe. Wenn wir Gemeinde 1.0 sein wollen, dann müssen wir anfangen, Gott zu bitten um Liebe füreinander. Wenn es dir jetzt gerade, du hast vorhin dir diese Person vorgestellt, nimm dir bitte 10 Sekunden und bete ein ganz kurzes und ganz einfaches Gebet, indem du sagst, Gott, schenk mir Liebe für diese Person. Du hast mich zuerst geliebt, deswegen kann ich diese Person lieben. Amen, zu deinem Gebet. Wenn du das Gebet gesprochen hast in deinem Herzen, dann bist du auf dem richtigen Weg zu Gemeinde 1.0. Und wenn du in deinem Herzen das Gefühl hattest, nein, ich will nicht vergeben, nein, ich kann nicht vergeben, nein, ich werde das jetzt nicht beten, dann erkenne, dass du Gottes Hilfe brauchst, um aus dieser Herzenshaltung rauszukommen. Dritter Wunsch des Paulus für die Kolosser und auch für uns. Strebt nach dem vollen Verständnis. Hä? Was soll das jetzt heißen? Strebt nach dem vollen Verständnis. Ich lese mal auch wieder diese Stelle vor. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses. So, das sind jetzt drei Hauptwörter, es ist echt extrem kompliziert. In der Neuen Genfer steht Folgendes. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis oder Verständnis erlangen. Wenn ihr von Gott Trost empfangt und Kraft empfangt und wenn ihr anfangt, in Liebe miteinander verbunden zu sein, dann werdet ihr ein vollkommenes, ein umfassendes Verständnis erlangen. Was heißt das jetzt praktisch? Also es sind jetzt so Begriffe, mit denen kann man nicht so viel anfangen. In der evangelikalen Welt, so in unseren Dunstkreisen, da kursiert so eine Irrlehre und mit der möchte ich jetzt mal heute Morgen aufräumen. Und wer sich da angegriffen fühlt, kommt bitte nachher zu mir und ich werde ihm erklären, warum es liebevoll ist, das zu sagen. Also, sehr hartnäckige Irrlehre in der evangelikalen Welt ist folgende. Wer seinen Verstand ausschalten kann, ist klar im Vorteil. Du bist klar im Vorteil, wenn du es schaffst, deinen Verstand auszuschalten. Ich habe den Satz in meinem Leben schon gehört, er denkt gerade zu viel, wir müssen beten. Ich glaube, ich verstehe, was die Person gemeint hat, aber ich glaube auch, dass diese Person irgendwie eine falsche Vorstellung davon hatte, was Gott uns mit unserem Verstand geschenkt hat. Es ist eine Lüge, dass es ein wichtiges Attribut eines Christen ist, seinen Verstand auszuschalten. Ein Christ wird von Gott und vom Heiligen Geist dazu befähigt, überhaupt erst den von ihm gegebenen Verstand richtig und zielführend einzusetzen, nämlich den Kopf benutzen, damit unsere Gefühle hier ihn mehr verherrlichen. Wenn du deinen Verstand ausschaltest, dann wirst du einfach ein bisschen einfältiger Christ sein, aber nicht einfältig im biblischen Sinne. Warum kann ich das so krass sagen? Relativ einfach, weil Jesus genau das sagt. Jesus sagt im Matthäusevangelium 22, Vers 37, zieht euch das rein. Da sagt er Folgendes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, wenn du der Lüge geglaubt hast, dass du deinen Verstand ausschalten musst, um von Gott besser empfangen zu können, dann hast du gegen das höchste Gebot der Bibel verstoßen. Jesus sagt, das höchste und größte Gebot ist, liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand. Was heißt das wiederum praktisch? Wir sollen die Wahrheit suchen. Ja? Wir sind Leute, die berufen sind zu suchen. Und zwar in Gottes Wort, indem wir Bibel lesen und dabei beten. Davor, währenddessen, danach beten. Solange wir die Bibel nicht als Gottes maßgebendes, verbindliches Wort in unserem Leben anwenden, werden wir ein Fähnchen im Wind bleiben. Wir werden nicht Gemeinde 1.0 bleiben können. Das heißt, die Aufgabe ist klar. Mehre dein Verständnis. Guck, dass das Reichtum der Fülle des Verständnisses in deinem Leben zunimmt, indem du betend das Wort Gottes liest. Studiere sein Wort und handle danach. Und das könnte jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen hart klingen, aber tu Buße, wenn du zu faul und zu feige bist, Gottes Wort zu befragen, wenn du in deinem Leben Fragestellungen hast, wo du nicht weißt, ob es richtig oder falsch ist, etwas zu tun. Ob es Sünde ist oder okay ist, etwas zu tun. Wenn du dir nicht sicher bist, was Gottes Wille in deinem Leben ist, dann ist es deine Pflicht, in Gottes Wort nachzuschauen, darüber zu beten und sein Wort wirklich zu studieren. Du kannst nicht dein Leben entsprechend deiner Lebensumstände leben und dann handeln und dann nachträglich in Gottes Wort gehen und sagen, na gut, das kann ja das heißen und ich verstehe diese Stelle so. Und du biegst das Gottes Wort so hin, dass es deinen Handlungen Backup gibt. Tu Buße, wenn du zu feige bist, in Gottes Wort nachzugucken, um Antworten zu bekommen. Hand aufs Herz. In manchen Bereichen fällt es mir auch schwer, wirklich nachzuforschen und zu gucken, ob es so stimmt, das, was ich tue. Aber wenn du dir die Frage stellst, ist es Sünde, X oder Y zu tun, dann kann es nicht die Lösung sein, einfach im Unwissenden zu bleiben, Gottes Wort nicht zu erforschen und dann zu sagen, na gut, ich habe es ja auch nicht gewusst. Gott kennt dein Herz, das heißt, dass er wirklich weiß, was deine Motive sind. Tu Buße, sei nicht so feige und so faul, wie du es warst. Bam, in your face. Wenn du sagst, ich kann das so nicht glauben, dass Gott so ist, dann forsche nach in Gottes Wort. Und wenn du dann das findest, dass ich mich geirrt habe, dann komm zu mir und zeig mir die Bibelstelle. Und dann werde ich Buße tun, werde umkehren. Aber ich bin nicht bereit, und es ist, ihr merkt, dass es in mir so einen, ich nenne es mal heiligen Zorn auslöst. Ich bin es leid, mit euch über Dinge zu diskutieren, über die ihr euch in der Bibel noch nicht informiert habt. Und ihr versucht dann aufgrund des Humanismus, Individualismus und Relativismus zu argumentieren, warum das, was da in der Bibel steht, nicht so stimmen kann. Wie kannst du sagen, dass Wiederheirat Ehebruch ist? Das kann ich sagen, weil es da steht. Wie kannst du sagen, dass Beziehung so und so funktioniert? Nicht, weil es auf meinem Mist gewachsen ist, sondern weil es in Gottes Wort steht. Und wenn du dagegen argumentieren möchtest, dann argumentiere dagegen im Gebet, in Gottes Wort, und dann werde ich Buße tun, wenn es falsch war. Aber ich bin nicht bereit einzuknicken, wenn ich Gottes Wahrheit erkannt habe und wenn ich Gottes Wahrheit proklamiere. Fang an zu suchen, anstatt zu vermeiden und wegzuschieben. Wenn jemand zu dir kommt, das ist mein letzter Satz zu dem Thema, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier steht es in Gottes Wort, es ist falsch, wenn du dies und jenes tust, dann ist es nicht Gesetzlichkeit, sondern ist es Liebe dir gegenüber. Gesetzlichkeit ist es, wenn du Gottes Wort nimmst und die Liebe weglässt und einfach sagst, hier steht das und das und das und das und wenn ich diese 5 Regeln befolge, dann bin ich ein guter Christ. Das ist Gesetzlichkeit. Wenn Gemeindeleitung sagt, unsere Prinzipien sind diese und jene. Und danach, daran halten wir uns fest. Und wenn es ein Problem da gibt, dann müssen wir drüber sprechen. Dann ist das nicht Pharisäertum. Die Pharisäer hatten nicht das Problem, dass sie Gottes Wort erkannt haben und in Liebe umgesetzt haben. Die Pharisäer hatten das Problem, dass sie auf Gottes Wort draufgebaut haben, Menschenweisheiten, Menschen Aufgaben und Gebote gegeben haben, die sie selbst nicht erfüllt haben. Pharisäer waren Leute, die sich an Gottes Wort geklammert haben, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben. Es ist eine Lüge, dass wenn du dich zu stark an Gottes Wort hältst und es versuchst umzusetzen, ein gesetzlicher Pharisäer bist. Wenn es über dein Leben ausgesprochen wurde, empfange Trost und Mut von Gott. Und wenn du es ausgesprochen hast über andere, dann tu Buße und entschuldige dich. Amen. Okay, so, also umfassende, volles Verständnis, wozu ist es gut? Es ist nicht dazu gut, um unseren Kopf wachsen zu lassen. Ja? Gott stellt sich nicht eine Gemeinde vor mit Menschen, mit riesen Wasserköpfen, wo ganz viel Wissen drin ist, volle Erkenntnis, volles Verständnis. Wozu ist es gut? Je größer unser Verständnis, desto klarer erkennen wir das Geheimnis Gottes, Jesus Christus selbst. Amen. Verständnis ist nicht dafür da, wie ein Gnostiker zu sagen, jetzt habe ich es gerafft, guckt mich an, ich bin so verständnisvoll. Das ist ein falsches Wort in diesem Zusammenhang. Ich bin so voller Verständnis für was Gott mir sagen möchte. Sondern je mehr wir verstehen, desto mehr erkennen wir und desto mehr können wir Gott lieben. Dein Verstand ist ein Motor für deine Liebe. Schreib dir den Satz auf. Und das sind wir jetzt beim vierten Punkt. Und das ist der Kern. Bewahrt euren Schatz. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe, zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Grammatikalisch eine Katastrophe der Satz, aber inhaltlich absolut herrlich. Also nicht eine Katastrophe, weil er grammatikalisch falsch ist, sondern weil er schwer zu verstehen ist. Und jetzt sind wir mittendrin im Kampf, den Paulus gekämpft hat, in dem Ringkampf mit den Irrlehrern. Vom Gefängnis aus Gebetskampf führend gegen was in Kolosse abgeht. Hier geht Paulus und hier greift Paulus die Gnostiker direkt an. Mit ihrer Erkenntnis, ihrem Geheimwissen, ihren Geheimnissen, diesen Büchern und ihren Schätzen der Weisheit. Er benutzt absichtlich Gnostiker-Vokabular, während er von Jesus spricht. Die Kolosser haben das sofort verstanden. Wenn ich zu euch heute sage, Flasche leer, dann versteht ihr sofort, auf was ich Bezug nehme, nämlich auf den Trapattoni. Und wenn ich den hier mache, wenn ihr in den 90ern groß geworden seid, dann versteht ihr das auch. Ja, das ist in unser kollektives Gedächtnis übergegangen. Das hier heißt I can't dance. Ihr habt alle das Video gesehen. Jeder weiß es. Ja, und wenn ich es so mache, dann wisst ihr sofort, Genesis, I can't dance. Also, Paulus schießt hier ein paar Anspielungen auf die Gnostiker los und er möchte mit diesen Zeilen, die er schreibt, Folgendes zu den Kolossern sagen. Ich weiß genau, was euch die Gnostiker erzählen. Glaubt es nicht. Er sagt, ich schreibe das oder ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Er schreibt in den Zeilen, die Gnostiker wollen euch weismachen, dass es ein noch höheres Geheimnis gibt. Es gibt nur ein Geheimnis Gottes und das hat er uns offenbart, Jesus Christus. Es gibt kein höheres Geheimnis, es gibt keinen höheren Schatz als Jesus Christus. Punkt. Vergesst Erkenntnisleiter, vergesst höhere Erkenntnis und Geheimwissen. Gottes Geheimnis ist vor uns dargelegt, Jesus Christus selbst. Er sagt, die Gnostiker lehren euch, dass es neben Jesus noch andere Heilsbringer gibt. Und in Vers 3 sagt er, in Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wer Jesus hat, hat die Quelle gefunden. Wir brauchen nirgendwo anders mehr suchen. Das ist Paulus Botschaft. Und das ist der Kern, der eine Gemeinde 1.0 ausmacht. Sie besteht aus Menschen, deren größter Schatz Jesus Christus selbst ist. Leute, wie sehr beten wir als Leiterteam und in Hausgruppen dafür, dass Jesus Christus der größte und einzige Schatz in unserem Leben werde, wo er es noch nicht ist. Wie sehr beten wir, dass Jesus Christus der Einzige ist in unserer Gemeinde, der die Ehre bekommt und der die Anbetung bekommt, dass er der Einzige ist, der das Sagen hat. Er ist der Herr, er ist Kurios, er ist unser Chef, er ist unser Versorger. Wer ist Jesus in deinem Leben? Ist Jesus einer, der dir den Weg frei räumt zu deinen selbsterkorenen Schätzen? Ist er jemand, der Dinge wegnimmt? Oder ist er selbst dein Schatz? Ist Jesus derjenige, der für deine Unannehmlichkeiten verantwortlich ist, sie aus der Welt zu schaffen? Was sind solche Unannehmlichkeiten? Die Hölle. Ist Jesus für dich einfach derjenige, der den Zorn Gottes getragen hat, damit die Hölle aus deinem Leben weggenommen werden kann? Ist Jesus Christus derjenige, der einfach Gottes Zorn aus deinem Leben weggenommen hat? Nimmt er einfach was weg, damit es dir besser geht? Ist Jesus derjenige, der in erster Linie deine Krankheit oder deine Finanznöte aus dem Weg räumt, damit es dir besser gehen kann? Oder erfüllt Jesus Christus dein Leben? Ist er einer, der nur wegnimmt, oder ist er derjenige, der dein Leben voll ausfüllt und überfließt? Versteht mich nicht falsch, Jesus hat uns vor der Hölle gerettet. Jesus hat den Zorn Gottes getragen, damit er nicht mehr auf uns liegt. Jesus hat dafür bezahlt, dass wir geheilt werden können, körperlich, seelisch geheilt werden können. Gott hat alle Finanzmittel, die er braucht, um uns nicht untergehen zu lassen finanziell. Aber ist Jesus nur derjenige, der sich darum kümmert, dass diese negativen Dinge aus seinem Leben verschwinden, oder ist Jesus Christus der Schatz? Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 8. Da sagt er Folgendes: Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Leute, wenn wir Gemeinde 1.0 sein wollen, dann darf nichts und niemand den Platz Jesu einnehmen. Ist Jesus dein größter Schatz, ist die Frage heute Morgen. Vielleicht hast du am Anfang der Predigt dir gedacht, Gemeinde 1.0, jo, ich bin dabei. Und vielleicht hast du mittlerweile ein kleines mulmiges Gefühl im Bauch und denkst dir, wenn alles verblassen muss im Vergleich zu Jesus in meinem Leben, wie sieht es aus mit meinem zukünftigen Ehepartner? Wie sieht es aus mit meiner Familie? Wie sieht es aus mit meiner Karriere? Wie sieht es aus mit meiner Lebensplanung? Ist Jesus Christus der Schatz in deinem Leben? Wenn nicht, bist du in großem Trouble. Wenn dir deine Hausgruppe wichtiger ist, als Gott gehorsam zu sein, du bist in Gefahr. Wenn mir meine Familie wichtiger ist, als die Tatsache, Jesus Christus zu kennen, dann bin ich mit dem ersten Schritt im Grab. Krass, oder? Verblasst alles in deinem Leben verglichen mit der Freude, Jesus zu kennen. Kann man dir alles wegnehmen und es ist okay, solange Jesus bleibt. Vanessa, dein Lächeln ist überzeugend. Amen. Paulus sagt, ich erachte alles für Mist, für Kot, das ist der Begriff, also ihr könnt euch was darunter vorstellen. Ich erachte alles für Kot, damit ich Christus gewinne. Das iPhone S4 oder 4S, es ist mir schnurzegal, in welcher Reihenfolge, es ist für mich Kot im Vergleich zu dem, was Jesus Christus in meinem Leben ist. Die Welt kann mir nichts anbieten, das ich annehmen würde und Jesus dafür hergeben würde. Es gibt nichts, würde Gott mich fragen, wie steht es mit der Familie? Ich müsste sagen, hey, nimm meine Familie, ich kann meine Familie nicht tauschen gegen dich. Er hat mich zuerst geliebt, deswegen kann ich ihn nicht ablehnen. Er hat mich zuerst geliebt. Er hat sein Blut für mich vergossen, damit ich gerecht vor Gott stehen kann. Ich kann meine Notizen nicht mehr lesen, aber er hat den Tod geschmeckt für mich und hat den Tod besiegt für mich. Ich kann ihn nicht hergeben. Bist du dabei in Gemeinde 1.0? Bist du dabei in Gemeinde 1.0? Vergiss 2.0, vergiss 3.0. Es wird nicht mehr Gemeinde sein. Alles andere im Vergleich dazu Dreck, Jesus Christus zu kennen. Ich habe noch eine Folie für euch hier, die das vielleicht nochmal den Vers ein bisschen aufdröseln kann. Ich lese den Bibelvers nochmal vor und guckt euch die einzelnen Punkte an. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe, zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Ich persönlich, und ich glaube, das ist auch Gottes Wunsch, wünsche mir für Haus des Herrn nichts mehr als eine Gemeinde 1.0 zu sein. Und ich hoffe, dein einziger Wunsch ist es, in einer Gemeinde Version 1.0 zu sein. Lasst uns Menschen sein, die sich von Gott ermutigen und stärken lassen. Damit sie einander wirklich lieben können. Menschen, die sich nach dem vollen Verständnis ausstrecken. Damit sie Jesus besser als ihren einzigen Schatz erkennen können. Die Folge wird sein, dass die Welt unsere Ordnung und unseren festen Glauben in Jesus Christus erkennen wir. In Vers 5 sagt Paulus Folgendes. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Und diese Begriffe Ordnung und Festigkeit kommen aus der Militärsprache. Bei Ordnung denkt er an Schlachtreihen. Jeder steht an seinem Platz. Und wenn er das Wort Festigkeit des Glaubens benutzt, ist es auch ein militärisches Wort, das man übersetzen kann mit Bollwerk. Man kann es nicht auseinanderreißen. Lasst uns Gemeinde 1.0 sein und lasst uns unseren Schatz bewahren, indem wir jeder in unserer Ordnung stehen und ein Bollwerk sind, das man nicht auseinanderreißen kann. Jesus Christus über allem, Jesus Christus der einzige Schatz, Jesus Christus der einzige Weg, Jesus Christus dein Eckstein oder dein Stolperstein. Ich möchte kurz beten und dann werden wir hier gemeinsam noch ein Lied hören und ich bitte dich, dass du das dir hier anguckst, diese Folie und Gott fragst, wo legst du den Finger drauf? Du hast es schon längst gemerkt, ja, aber Gott sagt es dir gerne nochmal. Und dann komm nach vorne, knie dich hin und bete darum, dass du ein Pflasterstein in dieser Gemeinde 1.0 bist.